Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Mission Loki Hero, dem Podcast für lokale Unternehmen, die Online-Reichweite nutzen, um mehr Kunden in den Laden zu bekommen, mehr Mitarbeiter anzusprechen, sozusagen einfach die digitalen Möglichkeiten nutzen, um mehr Bekanntheit aufzubauen. Und ich habe heute einen Gast hier im Podcast, den der eine oder andere vielleicht schon kennt. Wenn ich jetzt hier in mein Bildschirm reinschaue, dann grinst mich eine Person ganz lustig, freudig an. Sonst hat sie ja nichts zu lachen, aber heute lacht sie mal ein bisschen. Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
Hallo Markus, thanks for having me.
Was?
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, genau. Sehr gerne. Du bist schon, du hast gar keine Wahl gehabt, also von daher.
So sieht's aus.
Wollen wir es einfach mal so nennen, wie es ist. Ja, Sascha, stell dir einfach mal kurz vor, damit auch diejenigen, die dir vielleicht nicht deinen Namen gehört haben, einfach wissen, mit wem sie jetzt hier zu tun haben.
Also hallo, ich bin der Sascha. Ich bin genauso jung oder alt wie der Markus, auch wenn er das ungern zugibt. ich kenne den Markus schon relativ lange, weil wir beide ursprünglich mal im Einzelhandel gelandet sind. Das heißt, Markus und ich sind zusammen aufgewachsen. Zum einen haben dann beide eine Einzelhandelsrichtung eingeschlagen. Der Markus hat sich gedacht, Fahrräder klingen toll. Ich dachte mir, oh so, Snowboards und Klamotten habe ich immer gerne gemacht. Lass uns doch mal Einzelhandel lernen. Hab in die Richtung angefangen, bin dabei geblieben. Habe dann noch die ein oder andere Weiterbildung gemacht, inklusive den Betriebswirt, und habe mehrere Stationen durchlaufen und bin am Ende als Retail Manager quasi aus der ganzen Chose ausgeschieden und dann beim Markus endgültig eingestiegen. Und seitdem zeichne ich mich hauptsächlich dafür verantwortlich, was das Fitbikes-Netzwerk so mit dem Lizenzsystem betreibt, und mache unter den wachsamen Augen von Herrn Unger da weiter.
Genau, was ist da so deine Aufgabe?
Beim Lizenzsystem, ich würde sagen, die haben sich sehr stark verändert. Als ich angefangen habe, würde ich sagen, war meine Hauptaufgabe tatsächlich der, nennen wir es mal, Vertrieb, also quasi neue Partner zu finden, die zu eruieren und mit denen quasi die ersten Schritte zu tun, das System quasi grundlegend zu entwickeln oder auf die Beine zu stellen. Und inzwischen, glaube ich, würde ich eher sagen, ist es rein Weiterentwicklung und Feuerlöscher bei Problemen.
Okay. Genau. Jetzt haben wir so mehrere Themen, die ich gerne mit dir mal heute durchgehen würde. Wenn man jetzt mal sehr akut mal das Thema Fahrradbranche und aktuelle Zeiten anschaut, ne, du machst Facebook auf, du machst die Zeitung auf, du machst den Fernseher an, dann haben wir ja irgendwie momentan ja sehr einheitliche Schlagzeilen, sehr Krisen gedreht, sagen. Wie empfindest du denn gerade, sagen, einfach die Fahrradbranche und aus Sicht des Konsumenten vielleicht?
Aus Sicht des Konsumenten? Finde ich gar nicht so einfach. Ich glaube, tatsächlich ist ein großes Problem die Akzeptanz der Bevölkerung von Fahrrad oder wie sich die Fahrradwelt verändert, auch wie sich quasi Preisgefüge von Fahrrädern, von E-Bikes verändern, wie sich damit Service etc. verändert und die Ansprüche daran. Also ich glaube, die Ansprüche von Leuten an Fahrräder und die Bereitschaft dafür zu bezahlen haben sich ungleich weiterentwickelt, so möchte ich es mal nennen. Auf der anderen Seite ist super viel gefährliche Halbwahrheit bis Quatsch auf der Straße unterwegs, wo die Leute denken, Gott weiß, was im Markt gerade passiert und wir sind doch alle selber schuld, und nachdem Leute wie du ja nur goldene Lamborghinis fahren, sind wir eigentlich alle selber dran schuld, dass jetzt gerade ein bisschen chaotisch in der Fahrradwelt zugeht. Dass das ganz andere Gründe hat, glaube ich, ist den meisten nicht klar.
Ja gut, das ist immer die Frage, welche Informationen man hat.
Richtig.
Ja? Ich glaube, wenn man sich das Fahrrad mal anschaut, wenn jetzt jeder mal zurückerinnert, wann er das erste Mal Kontakt mit einem Fahrrad hatte, wie ich jetzt vor 30 Jahren, du vielleicht vor 40 Jahren, dann war ja ein Fahrrad damals schon was ganz anderes als ein Fahrrad heute.
Ja, absolut.
Und wenn man sich jetzt die Entwicklung des Fahrrads anschaut, was der alles getan hat, also als ich mit Fitbike, mit dem Fahrrad angefangen habe, 2009 bin ich ja sozusagen mit dem im ersten Selbstständigkeit, da hat ein Fahrrad im Schnitt bei uns irgendwie 1.000 Euro gekostet. Und das war schon hochwertig. Der Fahrradpreis lag irgendwie damals bei 400, 450 Euro oder sowas. Im Schnitt, ne? Da gab es noch keine E-Bikes. Jetzt ist es deutlich gestiegen. Mittlerweile ist unser Durchschnittsverkaufspreis irgendwie bei 4.500 Euro. Ungefähr. Aber sehr E-Bike-lastig. Also das Produkt hat sich einfach verändert. Ne? Das ist nicht dasselbe Produkt, was teurer geworden ist, sondern die Produkte haben sich auch geändert. Und der Anspruch an das Produkt hat sich auch geändert. Und jetzt ist natürlich, dass du viele Leute hast, die aber das Produkt Fahrrad noch irgendwie abgespeichert haben, wie vor 20 Jahren. Und das ist spannende Diskrepanz.
Ich finde die Diskrepanz ist aber sehr spannend, weil gleichzeitig möchte ich ein E-Bike haben, irgendwie hinten in Violo-Schaltung, irgendwie eine krass geile Sattelstütze, die gefedert ist, vorne noch irgendwie eine Carbon-Gabel, die von alleine mitflext und dies und das und jenes und ergonomische Griffe und weiß ich nicht. Und dann fällt zurück zum Stuhl, wenn das Ganze irgendwo einen gewissen Preis auch aufruft, wo ich halt auch nur, also ich hatte das tatsächlich mit meinen Eltern das ein oder andere Mal, wo ich auch sage, na, aber es ist ja völlig logisch von dem, was du gerade in das Fahrrad rein interpretierst, was du davon haben möchtest, was du erwartest, dann kommt natürlich auch die Rechnung hinten raus irgendwo. Und selbst wenn die Leute das irgendwann erfasst haben, ist dann natürlich auch dieses, damals das Fahrrad für 400 Euro, das hast du halt gekauft und hast, ja mein Gott, irgendwann vielleicht mal ein bisschen Kettenfett drauf gemacht. Dass es jetzt halt andere Komponenten sind und du die anders warten und unterhalten musst, ist halt irgendwie dann, es steht auch wieder auf einem anderen Blatt Papier, was halt irgendwie super oft nicht ankommt.
Ja. Also von daher hast du eine Diskrepanz, glaube ich, in der Wahrnehmung des Produktfahrrades. Und wir haben jetzt schon viele Leute, die sagen, ja, jetzt die letzten 3-4 Jahre habt ihr einen goldenen Esel verdient, in Anführungszeichen. Und jetzt schiebt euch ganz recht. Mhm, genau. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen vielleicht die Brille des vom Konsumenten weg zum Laden geben. Wie siehst du es denn als Fahrradbranchenmensch, könnte man sagen, ja?
Ja, ich sehe es ja aus beiden Richtungen im Endeffekt. Also natürlich, ich bin ziemlich genau zu dem Zeitpunkt in die Fahrradbranche gewechselt, als der große Boom in Anführungsstrichen kam. Der Boom war natürlich schon so, dass der Absatz extrem gestiegen ist, weil jeder plötzlich Fahrrad fahren wollte. Auf der anderen Seite war das, glaube ich, für die Fahrradbranche in den geringsten Teilen ein super angenehmer Boom. Also A war es eine totale Überbeanspruchung von allen Kapazitäten, also von Humanen bis Ware. Und es war einfach irrsinnig kompliziert, noch irgendwas herzubekommen. Die Leute hatten überhaupt kein Verständnis dafür. Und im Endeffekt war ja die Nachfrage im Markt gegeben und dass große Ordern geschrieben wurden, Hersteller irgendwie da weitere Fabriken aus dem Boden gestampft haben und so weiter, war völlig logisch. Also jetzt schreien alle, naja, war ja absehbar, dass der Boom da irgendwie zusammenbricht und dass es nicht viel mehr geht. Ja, das ist absolut richtig. Aber trotzdem war ja die Nachfrage in dem Moment im Markt da und wollte auch bedient werden und stieß auf relativ wenig Akzeptanz dafür, dass sie aktuell nicht bedient werden kann, eventuell. Also das ist, und ich würde sagen, dass der Großteil der Fahrradhändler da nicht irgendwie Schindluder betrieben hat und da irgendwo sich eine goldene Nase verdient hat, indem sie Leute verarscht haben, sondern sie haben einfach regulär ihre Fahrräder verkauft. Das war halt einfach so, wie es ist.
Ja, ich würde sogar sagen, dass die meisten halt überfordert waren. Also es gibt ja ganz häufig Leute, die sagen, ja, ich muss unfreundlich behandeln davor. Das gibt bestimmt auch viele unfreundliche Fahrradhändler. Ja, 100%. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die einfach massiv überfordert waren zu dem Zeitpunkt und mussten mit sehr vielen Themen auf einmal beschäftigen. Und von daher will ich das so ein bisschen so die Verteidigung dafür einnehmen, dass es auch darum ging, wie kann ich sozusagen einfach meinen Alltag bewerkstelligen.
Ja, absolut. Und vor allem, wenn du dir überlegst, dass du vorher eine kleine Schrauberbude hast, die halt vorher irgendwo, weiß ich nicht, ihre Stammkunden hatte, gut leben konnte, aber jetzt irgendwie keine Riesensprünge gemacht hat und plötzlich verdreifacht sich die Kundenanzahl, die kamen überhaupt nicht mehr klar. Die ganzen Systeme waren völlig überbeansprucht. Und ich habe da genügend Leute gehabt, mit denen ich durchs Lizenzsystem sprechen konnte, die gesagt haben, nee, also Corona würde ich nicht nochmal wollen. Das war mir viel zu viel. Das ist für kein Geld der Welt würde ich das nochmal machen wollen. Und teilweise haben die tatsächlich auch auf lange Frist gesehen überhaupt keinen Profit aus den ganzen Jahren gehabt.
Ja. Okay, jetzt bist du aber nicht hier wegen dem aktuellen Thema der Fahrradbranche, sondern was viel spannender ist, du hast es vorhin kurz erwähnt, als du in die Berufswelt eingestiegen bist, dann warst du ja bei Bekleidungsherstellern, du warst in meinen Geschäften, die eigentlich eher Bekleidungsmarken, ja, Bekleidungen verkauft haben, meistens in Fußgängerzonen oder in Einkaufszentren. Ja. Und von daher bist du eigentlich genau in den Geschäften, die schon seit 20 Jahren am Aussterben sind, ne? Weil ja die Einzelhandelslandschaft in den Einkaufspassagen ist ja tot. Alles ausgedörrt, alles leer, alles nicht mehr vorhanden. Und die Frage ist ja, ist ja alles nur noch online. Mhm. Und das ist ja schon seit 10, 15 Jahren, also seit 10 Jahren mindestens, glaube ich, ja. Thema. Und in der Fahrradbranche, allgemein haben wir das Thema, okay, wie können wir als lokalen Unternehmen auch in Zukunft bestehen? Wie schaffen wir es, Mitarbeiter zu finden? Wie schaffen wir es, sozusagen Kunden zu finden? Und jetzt würde ich super spannend finden, wie du so die Entwicklung siehst von diesen sogenannten Geschäften, von den Innenstadtlagen, die ja eigentlich alle schon seit 10 Jahren nicht mehr da sind.
Ja, also zum einen, sie sind ja irgendwie noch da. Also ich habe ja noch gearbeitet.
Jetzt nicht mehr?
Jetzt nicht mehr. Tatsächlich auch, weil wir den Laden zugemacht haben an der Stelle.
Ja.
Es hatte allerdings jetzt relativ wenig damit zu tun, dass das Internet uns kannibalisiert hat, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich glaube tatsächlich, das Internet macht den Einzelhandel kaputt, ist eine Farce, die sich Leute einreden, die sich schlecht aufstellen. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube nach wie vor an den stationären Einzelhandel. Ich glaube, dass der stationäre Einzelhandel seine Nische finden muss, beziehungsweise seine Daseinsberechtigung finden muss. Und die sind tatsächlich erklärungsbedürftige Produkte oder Produkte, wo der Kunde jemanden haben möchte, der fachkompetent mit ihm zusammenarbeitet. Was, denke ich, auf Dauer aussterben wird, sind Läden, wo der Verkäufer absolut austauschbar ist. Also nehmen wir mal H&M zum Beispiel, das sind ja keine Verkäufer, das sind ja im Endeffekt Aufräumtraktoren, deren Aufgabe ist jetzt so 99,9% die Fläche voll zu knallen. Also von sowas rede ich jetzt nicht, sondern ich rede von kleinen Einzelhandelsläden, Boutiquen oder auch größeren Sporthäusern. Also München, ein Sportschuster, ich kann mir nicht vorstellen, dass du sowas komplett auf online verlagerst. Also wenn ich das erste Mal einen Kletterschuh gekauft habe, dann habe ich einen Verkäufer gebraucht, der mir gesagt hat, so und so muss der passen, so und so muss das sein. Das konnte mir kein Online-Tutorial der Welt vermitteln. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass der stationäre Einzelhandel weiter besteht. Was der stationäre Einzelhandel aber braucht, ist natürlich eine Aufmerksamkeit von Leuten, dass er überhaupt da ist und was denn seine Vorteile, seine USP ist. Und ich glaube, das ist das Problem der meisten Leute, dass sie einfach den Einzelhandel so als entweder das ist am Aussterben und online ist die Zukunft oder online ist total kacke und mein armer Einzelhandel und ich mache aber alles wie vor 100 Jahren. Und das passt halt nicht richtig zusammen. Also man muss es miteinander kombinieren. Ansonsten, glaube ich, wird es da kein Weiterkommen mehr geben.
Jetzt hast du ja einen Sportschuster angesprochen, der ist ja bei uns am Marienplatz, wo ja jetzt auch 2-3 große Geschäfte im Endeffekt geschlossen haben. Ne? Sport Mützinger.
Mützinger war nicht so groß, aber ja, der hat geschlossen vor ein paar Jahren schon.
Mitten am Marienplatz, war jetzt auch nicht so klein. Jetzt mal kurz überhalten, was groß und was klein ist, aber was denkst du, macht denn einen Sportschuster anders als jetzt die Läden, die sagen, zugemacht haben?
Na gut, beim Mützinger muss man natürlich sagen, der ist natürlich mit dem Schuster irgendwie zusammengegangen, wurde extrem spezialisiert quasi von den Bereichen, die da drauf waren. Und der wurde, glaube ich, auch in einem Moment geschlossen, wenn wir ehrlich sind, wo es im Einzelhandel ziemlich an den Kragen ging, nämlich während Corona. Also, dass der Sport Münzinger geschlossen wurde, glaube ich, war einfach von der Sportschuster-Gruppe ich nenne es jetzt mal Sportschuster-Gruppe, keine Ahnung, wer im Endeffekt dann dahinter steckte, eine kaufmännische Entscheidung, die ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Wenn du irgendwie gucken musst, dass deine Leute möglichst unter Brot und Futter bleiben und du irgendwie nicht pleite gehen willst, dann machst du halt die kleinere Fläche zu. Ich glaube, ich weiß, auf was du anspielst. Und es sind natürlich irgendwo Läden, die sich nicht bewegt haben, die den Markt genauso gesehen haben, wie wir halt vor 20, 30, 50 Jahren waren und nie was dran verändern wollten. Und das, glaube ich, ist das größte Problem, wenn man Sachen als statisch und als gegeben wahrnimmt und nichts dagegen tut, sondern alles immer nur wegdrückt und als die böse Neuerung bezeichnet, blöd gesagt. Mir fällt jetzt leider gerade kein Beispiel ein von einem Laden, der da tatsächlich irgendwie ein bisschen vor die Hunde ging, weil er sich nicht bewegt hat. Aber im Endeffekt gibt es 100 Beispiele, und ich glaube, jeder kennt genügend von Läden, die einfach nicht mal einen Online-Auftritt hatten, geschweige denn eine vernünftige Website oder in irgendeiner Art und Weise Kunden auf sich aufmerksam gemacht haben.
Ja, worauf ich hinaus wollte, ist zu sagen, wenn du sagst, am Marienplatz, der eine oder andere kennt es vielleicht, das ist ein großer Platz, ne? Und wenn man jetzt halt dort als großer Platz Tourist unterwegs ist oder als Shopper oder wie auch man das dann nennen möchte, also ich persönlich komme ja nicht auf die Idee, einfach in die Stadt reinzulaufen und nur irgendwas zu kaufen, ja, aber angenommen, du gehst jetzt halt, wie viele es ja machen, einfach zum Shoppen in die Innenstadt, dann hast du einmal jetzt halt den Sportschuster und du hast einmal den Münzinger dort als Vergleich gehabt. Hm. Und wenn man jetzt halt guckt, man ist auf dem Platz dort, welcher Laden ist auffälliger gewesen?
Also ja, theoretisch der Schuster wahrscheinlich, ja.
Deutlich, weil er deutlich größer ist, weil er deutlich auffälliger in der Fassade war. Du konntest von außen, kannst du ja irgendwie reinschauen, du hast auch ein bisschen was gesehen drinnen.
War das deutlich neuere Haus, weil der Münzinger ist natürlich im Rathaus, hatte dadurch die sehr eingeschränkte Fassadenmöglichkeit zu bewerben und so.
Ja gut, aber trotzdem war er halt weniger sichtbar einfach. Also genau, Fakt ist einfach, der eine Laden war halt super sichtbar und der andere war kaum sichtbar. Also Münzinger musst du echt suchen eigentlich.
Ja, klar.
Ja. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wenn du es schaffst, aber mehr Leute in den Laden reinzuziehen, hast du schon mal gute Karten.
Ja, absolut. Aber das ist, also ich meine, Innenstadt hast du halt auch einfach Tonnen von Menschen, die da durchgeschliffen werden. Und wie du sagst, das, was ich zuerst sehe, da gehe ich zuerst rein. Und dann ist halt die Frage, wie gut ist der Verkäufer, der da drin steht? Und geht der Kunde vielleicht noch woanders hin und guckt sich das noch woanders an, weil er halt weiß, den Artikel kriege ich noch 20 andere Male in der Münchner Innenstadt. Und du hast halt auch, also Münchner Innenstadt ist ja auch Tonnen von Leuten los. Also das ist ja...
Ja, aber es gibt wirklich noch so viele Geschäfte dort?
Ich glaube, es wird abgenommen. Aber faktisch gesehen hast du ja trotzdem kaum Leerstand.
Also okay, klar, kein Leerstand eigentlich, ja.
Sendlinger Straße hast du schon ein bisschen Leerstand, zwischendrin war es mal mehr, dann wieder weniger. Du hast eine extreme Fluktuation, glaube ich, inzwischen. Was halt auch damit zusammenhängt, wenn ich das mal so offen sagen darf, ist, dass die Mieten in der Innenstadt einfach völlig hirnverbrannt sind. Also das ist ja einfach nur lächerlich, was da teilweise an Quadratmeterpreisen ausgerufen werden. Wenn du überlegst, was du im Gegensatz für einen Umsatz machen müsstest, um das finanzieren zu können, ist es wegen dem Punkt, ist es eine Milchmädchenrechnung. Also es kann nicht funktionieren.
Ja, okay. Aber jetzt, wenn wir nochmal überlegen, so vor 10 Jahren und heute, was muss denn aus deiner Sicht jetzt ein Laden heute anders machen als vor 10 Jahren? Egal, ob es Innenstadtlage oder, also es geht einfach nur um das lokale Geschäft. Ne? Du hast ein Produkt, der jetzt hauptsächlich verkauft, sag ich mal, was du online kaufen konntest, aber auch lokal kaufen konntest. Ne? Also Bekleidung, genau, Snowboard, was immer. Das war völlig egal, ob das jetzt online oder offline war.
Genau, und ich hatte ja auch keine Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne. Also das einzige Alleinstellungsmerkmal war zum Schluss, dass ich für einen Monolabel-Store direkt von dem Hersteller gearbeitet habe. Ja, das heißt, ich hatte halt eine gewisse Exklusivität, aber das war es auch schon, weil im Endeffekt das Produkt gab es auch gerade in München jetzt in 5 anderen Shops auch noch. Also so ist es nicht. Ja, was hat sich verändert? Mein Gott, wie haben sich Leute früher informiert? Also wenn du jetzt mal in meiner Branche bleibst, haben die irgendwie Zeitung gelesen über Produkttests, haben irgendwie vielleicht noch irgendwo hier Werbung gesehen in den entsprechenden einschlägigen Magazinen oder so, sind vielleicht noch irgendwie über Film und Fernsehen, sage ich mal, auf ein paar Sachen aufmerksam geworden, weil irgendwie Product Placement war, aber das war's. Ansonsten sind die halt einfach dann in die Läden gekommen, haben sich da informiert, haben sich das Zeug angeguckt und dann mitgenommen, was ihnen gefallen hat oder was irgendwie zu ihrem Bedürfnis gepasst hat. Also da haben auch Verkäufer durchaus eine Rolle gespielt. Also gerade wenn es um Funktionssachen geht, bist du reingegangen, hattest relativ wenig Ahnung, wurdest beraten und bist dann hoffentlich mit dem richtigen Produkt für dich rausgekommen. Wie hat sich das jetzt verändert? Magazine gibt's kaum noch. Product Placement findet in Film und Fernsehen wahrscheinlich noch statt, aber nicht mehr in dem Maß. Stattdessen hast du irgendwie Influencer-Marketing und irgendwie Social Media. Das heißt, du hast ja irgendwie einen komplett neuen Kanal, über den Leute Informationsbeschaffen betreiben und sich auch vorm Einkauf informieren. Und schon gar nicht mehr nur informieren, welches Produkt möchte ich, sondern auch welchen Artikel möchte ich, welchen Hersteller möchte ich, was ist mir wichtig. Und wenn du den Kanal nicht bespielst oder nicht zu nutzen für dich weißt, dann wirst du untergehen, weil dich niemand mehr findet, weil die Entscheidung, wo ich hingehe, ja wahrscheinlich im Vorfeld schon lange gefallen ist.
Meinst du, das hat Einfluss auf die Läden, die auch in Innenstädten sozusagen vor Ort sind? Oder ja. Ist es da noch was anderes, weil man geht in die Innenstadt rein, da ist man schon dort und dann kauft man halt irgendwas?
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Weil wenn du in die Innenstadt schaust, jetzt bleiben wir in München, so die Sendlinger Straße, mein alter Spielplatz, was früher ja relativ viele kleine boutiquige Läden waren, sind inzwischen ja fast nur noch Monolabel-Stores von größeren Herstellern. Das ist, ob das jetzt ein Arc'teryx ist oder ein Salomon oder sonst wer, die sind ja jetzt alle da. Und warum sind die da? Weil sie gezielt Werbung machen, natürlich auch irgendwo in anderen Shops, wie zum Beispiel im Sportcheck und Sportschuster irgendwie verfügbar wären, aber du natürlich einfach gezielt Werbung machen kannst und gleichzeitig mit deinem eigenen Retail-Konzept deine Produkte so in Fokus stellen kannst, wie du das möchtest, um dich Herstellern, die dir Konkurrenz machen, gegenüber durchzusetzen zum Beispiel. Und dadurch, dass du gezielt Werbung über Social Media, über Internetpräsenz etc. pp. Machen kannst, ja auch direkt die Leute zu dir in den Laden bringst und dann nicht mehr die Gefahr der Kannibalisierung hast. Und dadurch, dass so gerade Monolabel-Stores dann, die müssen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt krassen Gewinn machen, da reicht wahrscheinlich eine schwarze Null, oder sie werden sogar vom Marketing subventioniert an manchen Stellen. Das heißt, das ist eine andere Grundvoraussetzung als der kleine Snowboard-Fachhandel, sage ich jetzt mal, wo du irgendwo versuchen musst, auch Gewinn zu machen. Es ist eine andere Grundvoraussetzung einfach.
Ja. Jetzt haben wir ja im Fahrradmarkt doch relativ viele zersplitterte Fahrradhändler. Also sagen wir mal, es gibt ja keine genauen Zahlen, aber man sagt irgendwie 5000 Verkaufsstellen in Deutschland, ja. Und auch sehr wenig Filialsysteme. Also es gibt sehr, sehr viele eigenständige Fahrradgeschäfte, ne, die aber alleine arbeiten. So, wenn man jetzt mal die Ski- und Snowboard-Branche, in der du ja beheimatet warst, anschaut, ja. Die ja die letzten Jahre jetzt nicht durch Expansion groß geworden ist, sondern eher nach und nach abgefallen ist, würdest du sagen, dass es da auch so eine Art Konsolidierungsphase gab?
Wahrscheinlich schon, ja.
Weil ich kenne mich jetzt kaum noch an irgendwelche kleinen Ski- und Snowboard-Geschäfte, was du gerade gesagt hast.
Also ich glaube, es wird sie für immer geben. Also es gibt sie auch heute noch, so keine Ahnung. Das ist, da gibt es ein paar, die ich auch tatsächlich aus meiner Zeit lieb gewonnen habe, denen ich noch folge auf Instagram oder so. Die machen ihr Ding, aber das sind halt Nischenläden, die sich super krass auf irgendwas spezialisiert haben. Aber das, ich denke jetzt eher, Wir sind ja beide im Münchner Osten aufgewachsen, drüben in der Feldbergstraße war doch früher dieser.
Bin ich heute dran vorbeigefahren, ja?
Ja, genau, dieser Gemischtwaren-Sporthandel.
Ja, gibt's nicht
mehr. Seit 1000 Jahren nicht mehr. Sowas gibt's nicht mehr. Entweder bist du, damit ihr wisst, von was ich rede, ich meine so diesen klassischen Intersport, der damals noch kein Intersport war, also der alles so ein bisschen hatte. Aber entweder bist du inzwischen Intersport oder was Vergleichbares oder dich gibt's nicht mehr.
Das war ein Fahrradladen, kein Fahrradladen, sondern das war ein Sportgeschäft in einem Hinterhof irgendwie drin. Mhm. Da konnte man Skier kaufen im Winter, dann gab es
Skier-Snowboards.
Fußballschuhe, Tischtennis.
Springseile, was für dich?
Springseile. Rollerskates, ich habe da mal Rollerskates gekauft.
Mhm. Also das ist eine klassische Gemischtwaren. Sporthaus. Das ist, und im Endeffekt, mein Gott, ich glaube, entweder bist du so groß geworden wie ein Shaq oder ein Schuster. Oder bist du Intersport dazugegangen? Oder dich gibt es eigentlich nicht mehr. Also ich glaube, es gibt sehr wenige Läden in dieser Größenordnung, die noch existieren. Ich glaube, so ein bisschen, wenn die ein bisschen größer waren oder sich spezialisiert haben, dann existieren die noch durch die Nischenfunktion, sage ich mal. Also dieser Gemischtwarenladen, das gibt es nicht mehr.
Ja, gemischt nicht mehr, aber es gibt auch noch Ski und Snowboard, ne? Also so Blue Tomato oder sowas.
Ja.
Aber die haben ja auch mehrere Läden aufgekauft.
Das ist aber auch die Spezialisierung wieder. Also Blue Tomato hast du zum Beispiel jetzt, okay, die sind total fokussiert auf diesen ganzen Funsport-Sektor, also irgendwie Freeski, Snowboard, Skateboard, Inlineskates vielleicht, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt zu lange raus aus dem Ding, aber dieses ganze Funsport-Ding, da haben sich die sich ein bisschen drauf fokussiert. Und wenn wir dabei sind, guck dir Planet Sports an. Die haben sich verhoben in genau derselben Branche.
Gibt's die mehr?
Existieren gar nicht mehr.
Echt?
Glaube ich. Ja, also der jetzige Blue Tomato in der Innenstadt war mal ein Planet Sports.
Okay.
Also das ist, tatsächlich haben sich die ein bisschen verhoben und sind dann auch sehr schnell bergab gegangen. Also da gab es auch mehrere Standorte in Deutschland, mussten sehr schnell abbauen. War auch aber während Corona, also da hat es ja viele erwischt. Aber also auch die Spezialisierung ist nicht die Rettung an jeder Stelle, möchte ich damit sagen.
Wie siehst du das sozusagen jetzt das, ja, auf Bezug auf die Fahrradbranche? Also was glaubst du, muss jetzt ein Fahrradgeschäft heute machen, um in den nächsten 10 Jahren noch erfolgreich sein zu können? Okay, du bist natürlich ganz objektiv, weil du ja auch in einem Fahrrad-Franchise-System Partnernetzwerk arbeitest, aber dort allen kannst du eine persönliche Meinung
haben. Man kann das auch fernab von unserem Lizenzsystem darstellen. Also ich meine, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, wo möchte ich hin? Also möchte ich meinen Laden noch 3, 4, 5 Jahre machen und dann sowieso in Rente gehen? Oder möchte ich irgendwie, dass mein Standort, mein Laden Bestand hat? Wenn es Ersteres ist, kannst du eigentlich machen, was du willst. Du solltest dann nur nicht mehr hoffen, noch super viel für deinen Laden zu bekommen, wenn er in einem desolaten Zustand ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn das Ganze Fortbestand haben soll, mein Gott, du kannst es auch alleine machen, denke ich. Man muss sich halt nur richtig aufstellen. Die Frage ist wieder, wie realistisch und wie bezahlbar ist das? Weil was musst du machen? Du musst irgendwo in deiner Umgebung so viel Marketing machen auf allen relevanten Kanälen, dass die Leute zu dir kommen, damit du der bist, der überlebt. Dazu brauchst du eine gewisse Größe und eine gewisse Einkommenskraft, um natürlich auch die Stellen besetzen zu können, weil sind wir uns einig, glaube ich, das Sonntagabend-Marketing ist nicht das Marketing, von dem ich gerade spreche.
Weil du meinst sozusagen, der Inhaber oder die Inhaberin keine Zeit hat für Marketing und deswegen Sonntagabend sich hinsetzt.
Genau, also das ist halt dieses. Ich glaube, dass du da beim Marketing sehr viel richtig oder falsch machen kannst. Eben dieses Sonntagabend-Marketing dem entnommen, dass ich weiß, wie die meisten Fahrradhändler Marketing machen, weil sie einfach keine Zeit dafür haben, weil sie im Tagesgeschäft so eingespannt sind. Aber das geht ja auch weiter. Das ist von Personalentwicklung. Ich meine, dass wir einen Fachkräftemangel haben, ist kein Geheimnis. Das ist, du musst die richtigen Leute finden, du musst sie halten und du musst sie auch entwickeln. Das brauchst du auch Zeit und Mühe dafür. Du brauchst irgendwie dann USP, dass die Leute zu dir kommen, dass sie verstehen, was du tust. Und das ist halt nicht, ja, ich war halt schon immer da. Also das mag eine Zeit lang sehr gut funktioniert haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass es die Generation einfach nicht mehr gibt von Mensch, die sagt, ja, der Opa hat da schon Radl gekauft, deswegen gehe ich da jetzt auch hin. Ich glaube eher, dass wir irgendwie an dem Punkt angekommen sind, wo Leute sich sehr kritisch damit auseinandersetzen, wo kaufe ich was.
Ja. Wobei, wenn man sich jetzt die Fahrradbranche anschaut, ist ja meine These, also ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Fahrradbranche, dann ist es insgesamt ja schon komplexer geworden. Und zwar jetzt gar nicht so sehr in der Aufgabe an sich. Ja, du musst immer noch ein Fahrrad verkaufen, immer noch ein Fahrrad servicen. Also klar, ist das Produkt ein bisschen service-intensiver geworden. Aber insgesamt musst du viel, viel mehr Aufgaben als Inhaber eines Geschäftes, also wie ich jetzt zum Beispiel, bewerkstelligen. Ja, du hast ja Fachkräftemangel angesprochen, du musst also irgendwie der Lösung einfallen lassen, genau, um Fachkräfte zu finden. Du musst den finden und dann auch halten.
Genau, das ist das, was ich meine. Du musst sie halten, du musst sie ja weiterentwickeln. Das ist ja kein kleiner Themenblock.
Ja, da musst du irgendwie Werbung machen, dass Leute zu dir kommen. Ja, und da musst du irgendwie noch gucken, das alles parallel zu machen, neben dem Alltag, weil die meisten sind ja voll im Alltag, im Verkauf, in der Werkstatt eingebunden. Und die Frage ist ja dann, wie schafft man jetzt halt diese Bereiche alle in den Hut zu bekommen und vor allem auch noch gut zu machen? Also nur Marketing zu machen, reicht ja manchmal nicht aus, weil Marketing machen kann man ja machen auf, also ich kann jetzt einen Flyer drucken, also ich kann jetzt ein Stück Papier nehmen und was draufschreiben und das in den Copyshop anlaufen und dann habe ich einen Flyer gemacht. Ja. Oder ich kann halt sagen, mir richtig Gedanken machen, was meine Ansprache ist, ich kann mir einen Designer, eine Designerin dazu holen, ich kann was Schönes machen, kann das in der Zeitung kombinieren, etc. Das beides ist Marketing gemacht.
Ja, absolut. Und das ist halt das, was ich meinte, das ist, die Qualität ist halt entscheidend und auch, dass du den richtigen Moment zum Beispiel ansprichst. Also das ist, Marketing ist halt kein easy peasy, mache ich nebenbei Thema. Das ist inzwischen ein sehr komplexes Thema. Also was heißt inzwischen? Das ist, mein Gott, wir gehen jetzt beide auf die 40 zu. Bei mir sieht man es, bei dir nicht. das ist, seit ich denken kann, fand ich irgendwie Werbung und Marketing total toll. Also es war einer der Gründe, warum ich im Einzelhandel mal angefangen habe, weil ich in die Richtung gehen wollte dann. Von da aus und das quasi mein Weg dahin war. Das war schon immer komplex, aber ich glaube, dadurch, dass ja die digitale Komponente dazugekommen ist, wurde das nur noch komplexer, weil die Menschen auch einfach noch informierter geworden sind. Und für mich ist halt irgendwie einfach zu sagen, ich mache Marketing, ja, ich mache jeden Tag irgendwie einen Post und habe, weiß ich nicht, einmal im Quartal in meinem Käseblatt hier irgendwie immer dieselbe Annonce drin, das ist kein Marketing. Das muss ein Konzept geben, du musst ein Ziel damit haben und du musst auch Leute irgendwie von dir begeistern, weil ansonsten wird es halt irgendwie nichts werden. Und man muss nicht alles perfekt machen, du musst es nur besser machen als der neben dir steht.
Du musst irgendwas machen. Also ich habe ja letztens einen Podcast rausgebracht, wo ein Thema sozusagen machen. Mhm. Ja, es wird ja ganz gerne, nicht nur in der Fahrradbranche, glaube ich, ganz gerne allgemein, wird viel geredet, was man so gerne machen würde. Ja. Und der einzige Effekt, warum wir, glaube ich, so erfolgreich geworden sind, ist, dass wir einfach gemacht haben. Ja, und auch Sachen gemacht haben, die erstmal komisch aussahen oder nicht logisch waren oder so immer. Aber wir haben es einfach ausprobiert. Also am Ende des Tages, ob es funktioniert, nicht funktioniert, haben wir halt erst getestet, um dann herauszufinden, ob es funktioniert, nicht funktioniert.
Absolut, ja.
Und das hat viele Fehler auch produziert und das hat auch viele Probleme oder Sachen einfach nicht gelöst. Ja. Am Ende des Tages haben wir halt von 10 Versuchen hat einer gut funktioniert. Und das ist das, was entscheidend ist.
Ja, es ist halt Trial and Error an manchen Stellen. Aber dafür musst du halt die Zeit haben und auch die Kohle, blöd gesagt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Kunst, wenn man alleine ist, das noch so zu stemmen, dass du das irgendwo, ja, die nötigen Pairs auf die Straße bringst, weil ich habe es ja gesagt, du musst es nicht perfekt machen, du musst es A nur machen und B, du musst es besser machen als der neben dir steht, damit du noch deinen Teil vom Kuchen halt weiter erhalten kannst.
Ja. Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre in der Fahrradbranche, jetzt bist du ja sozusagen auch seit 3 Jahren, glaube ich, bei Fitbikes. 3 Jahren?
3,5, glaube ich.
3,5?
Keine Ahnung.
Was würdest du sagen, war jetzt so das für dich prägendste Erlebnis letzten 3,5 Jahren? Also kann positiv, kann auch negativ sein. Woran merkt man, dass unsere Podcasts extrem gut vorbereitet und super geskriptet sind? Ja, du siehst jetzt richtig gerade die Zahnräder oben rattern. Ja, Sascha ist ja schon ein bisschen älter, geht auf die 40 zu, hat er schon erzählt.
Ja, ja.
Jetzt fangen gerade so ein paar Hirnräder noch mehr das Rattern an.
Ich glaube, das ist eher... Ich weiß nicht, ob es so ein wirkliches Erlebnis gibt, was ich super prägend fand. Ich glaube, es sind so ein paar Sachen, wie sie sich entwickeln. Also ich komme ja, das haben wir jetzt ja mehrfach angesprochen, aus quasi dieser ganzen Snowboard, Skateboard, nennen wir es mal grob Fun-Sport-Welt.
Ja.
Und ich dachte immer, dass wir ein super chaotischer Haufen sind, der irgendwie trotz unserem Chaos es irgendwie geschafft hat, PS auf die Straße zu bringen und wirklich was zu reißen.
Ja, ganz kurz, meinst du es aus einer Fun-Sport-Welt oder in der Fitbikes-Welt?
Nee, aus der Fun-Sport-Welt, also quasi bevor Prä-Fitbikes.
Okay.
Und als ich dann zu Fitbikes gewechselt habe und die Fahrradbranche, dachte ich immer, naja, ich wusste, Fahrradhändler gehen auch irgendwie mit Anzug auf die Eurobike und so. Das waren so meine Kontakte, die ich mit der Fahrradwelt damals hatte, mal auf die Eurobike mitzudürfen mit dir und sowas. Und ich dachte mir, Gott weiß, in was für ein professionelles Markenumfeld ich jetzt reinkomme oder in was für einen professionellen Markt. Und bin aus allen Wolken gefallen, als ich gesehen habe, wie extrem unorganisiert und unprofessionell dieser Markt ist. Und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Das ist, plötzlich sind die, diese Hippie-Skater, sind die Organisierten. Ich habe gedacht, die sehen nicht richtig. Und der Witz ist aber, wie schnell dieser Markt sich gerade professionalisiert, weil er keine andere Wahl hat. Und das finde ich extrem krass mit anzugucken, wie das in diesen knappen 4 Jahren, die ich jetzt dabei bin, wirklich, also da kannst du zuschauen, wie das von Jahr zu Jahr wurde das professioneller. Und es wurden, es kamen Sachen, die ich teilweise kannte, schon irgendwie, die halt Sachen einfacher machen, oder sich, wo du einfach sagst, okay, ja, da ist jetzt irgendwo die nächste Stufe erreicht, und wie sich dieser Markt rasend schnell quasi weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, so das prägendste Erlebnis, wenn man vom Markt an sich spricht.
Ja, vor allem ist auch die Ellbogen-Mentalität größer geworden. Also früher hast du noch Verträge per Handschlag gemacht, das kannst du heute nicht mehr. Also es geht nicht mehr. Und das ist auch, geht nicht mehr, weil vielleicht der Ansprechpartner in einem Jahr nicht mehr da ist. Es geht nicht mehr, weil der Druck größer geworden ist. Es geht nicht mehr, also es geht aus vielen Gründen nicht mehr. Also diese Professionalität ist super gut, was ich total begrüße. Ja, ich auch. Aber es ist auch viel, viel mehr gegeneinander geworden und viel mehr Ellbogen geworden, was logisch ist, weil du einfach viel mehr Player im Markt hast oder viel mehr Druck drin hast auch.
Ja, du hast halt auch viel mehr Druck im Markt gerade. Also das ist die, mein Gott, das ist, wann habe ich meine Lehre angefangen? Mit 15 oder 16, glaube ich. Hab damals Sportfach, quasi Einzelhandelskaufmann, Fachrichtung Sportfach gelernt. Da war das schon so, dass der Markt ja eigentlich, ob unserer abnehmenden Winter ja quasi eher kleiner statt größer geworden ist. Sprich, die Marktanteile, die du als Firma, als Hersteller oder auch als Sportfachhaus irgendwie hattest oder erhalten hast, hast du dir erkämpft in dem bestehenden Marktsegment. Da ist nichts mehr gewachsen. Also das ist, ich glaube, der Boom, wo Skifahren und Snowboarden gewachsen ist, das war weit vor unserer Zeit. Also gut, den Snowboard-Boom habe ich vielleicht noch in meiner Lehre mitgenommen, aber so in dem Moment, wo ich dann Entscheidungen treffen konnte, die irgendwo auch umgesetzt werden konnten und in der Realität irgendwo Konsequenzen hatten, da war der Markt gesettelt. Also da hast du Marktanteile jemanden abgegraben oder wurdest abgegraben. Da hast du keine neuen mehr entwickelt. Und das ist, glaube ich, in der Fahrradwelt halt jetzt auch wieder so. Da werden keine neuen Marktanteile mehr aufgemacht. Der Markt ist gesteckt. Und wir teilen den halt unter uns auf.
Das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass der Markt nach wie vor steigt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist der auch total konstant die letzten Jahre gestiegen. Ja, der hat nur in der Wahrnehmung von Corona auf einmal eine Explosion. Und jetzt hatten wir vom Feeling her, ist jetzt das genau das Gegenteil. Ja, also es hat auch unheimlich viel mit Wahrnehmung zu tun. Und das ist gerade ein riesen Chance und ein riesen Fiasko gleichzeitig.
Ja.
Fiasko für diejenigen, die immer noch hoffen, dass die Tür aufgeht und 100.000 Leute in den Laden stürmen und Geld auf den Tisch schmeißen. Und Chance für diejenigen, die verstanden haben, dass das nicht mehr passieren wird.
Ja.
Und die sozusagen Ideen überlegen, wie sie es schaffen, dass statt 100.000, 50.000 Leute in den Laden reinkommen.
Ja.
Und zumindest mal mit dir sprechen. Mhm. Ja. Das ist so, das sind die Thematik. Im Vergleich zur Snowboard-Branche hast du ja da wirklich einen absterbenden Markt gehabt. Also genau. Das war einfach so, du hattest einen Peak und Ski und Snowboard wurden immer weniger, Jahr für Jahr, aus verschiedensten Gründen.
Genau, dadurch wollte ich raus. Weil
sind wir anders in der Fahrradbranche.
Genau, ich gebe dir absolut recht. Also ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich glaube, der Markt ist insofern fixiert, dass es sind halt die Einwohner von Deutschland, blöd gesagt, die in der Lage sind, irgendwo Fahrrad zu fahren. Es kommen ja mehr dazu, weil sie den Fahrrad kaufen, weil sie das E-Bike, weil sie das Fahrrad durch ein E-Bike ersetzen, weil sie das Auto ersetzen, etc. pp. Aber ich glaube, so der Markt an sich ist relativ gefestigt. Im Gegensatz eben zu der Branche, aus der ich herkomme, wo der Markt ja am absteigenden Ast war.
Ja.
Aber das, ich glaube, alleine dadurch kommen halt die Ellenbogen auch raus, weil du halt nicht mehr immens Platz in jede Richtung hast. Also ich glaube, wir haben noch Marktwachstum, aber es ist auch ein überschaubares Wachstum, was aber auch, ich meine, alles andere wäre Science Fiction.
Ja, ist ja voll krass eigentlich. Ski- und Snowboard-Branche, also der Snowboard-Boom ist ja nahezu vorbei, ne? Also es sind ja eine Zeit lang alle Snowboard gefahren, das gibt's ja gar nicht mehr so. Sind viele wieder zurück zum Ski. Und dann gibt's viele, die gar keine Ski mehr besitzen, sondern eigentlich einen Ski mieten vor Ort. Das ist
überhaupt nicht mehr rentiert.
Ja, dann ist auf einmal dieser ganze Markt eigentlich verschwunden. Also vorher hattest du sozusagen einmal Snowboards.
Ja.
Deutlich. Und dann hast du noch Ski und Schuhe teilweise. Ja. Und auch das lohnt sich gar nicht mehr, weil du am Rest für wenig Geld dort mieten kannst.
Ja, wenn du überlegst, als quasi zu dieser Hochzeit Snowboarden, also diesem als Funsport-Snowboarden, sage ich mal, hatten wir 1, 2, 3, 4, ich glaube 5 oder 6 Läden, die massiv Snowboards verkauft haben in München, alleine quasi von der Core-Szene, dann dazu noch die großen Sporthäuser und es hat sich alles rentiert. Ja. Inzwischen hast du noch 2 bis maximal 3 wirklich so Core-Shops übrig, dann noch irgendwie 1, 2 große Sporthäuser, that's it. Mehr ist es nicht mehr, weil das halt irgendwie abstirbt. Aber wenn du dir halt auch anguckst, was es quasi an Kosten aufwirft, Snowboarden zu gehen. Also das, ich meine, ich hatte früher 60, 70 Tage am Berg in der Saison, Minimum, gefühlt. Inzwischen, also ja, ich habe noch ein Snowboard. Ich glaube, ich war letztes Jahr 2 Mal Snowboard fahren.
Ja, das kann auch was mit dem Alter zu tun haben, aber
ja, das ist für alle, die uns leider jetzt nur zuhören, es gab gerade 2 Mittelfinger für den Herrn Unger.
Wir haben so einen kleinen Altersdiss, weil der Sascha immer so alt vorkommt.
Und weil alt du ist. Immer sagst, ich bin so alt.
Ja, aber der Unterschied Fahrerbranche und Ski und Snowboard ist halt, dass die Fahrerbranche allgemein nach wie vor noch sehr positive Zeiten hat. Ja, das Produkt Fahrrad ist jetzt nicht abfallend. Ne? Also nein, durch Corona.
Wenn du guckst, was quasi Snowboard den Marktanteil abgräbt, nämlich dadurch, dass einfach die Saison auf die natürliche Art und Weise quasi gekürzt wird, dadurch, dass wir weniger Schnee haben. Also auch für alle, die jetzt sagen, es schneit so viel. Ja, wir hatten schon Schnee die letzten Jahre, aber ich bin seit 20 Jahren Snowboard und Ski gefahren. Das ist die Winter früher in den Bergen, da war schon mehr Schnee, Punkt. Und dazu noch die Preise, das macht es halt irgendwie auch unattraktiver. Also warum habe ich mich entschieden, weniger Snowboard zu fahren? Weil ich von der Fahrradsaison einfach mehr habe, ich investiere mein Geld lieber da. Und da bin ich definitiv nicht der Einzige, der den Rückschluss zieht. Ich glaube, alleine daher haben wir als im Fahrradsegment einen wachsenden Markt, weil es einfach sowohl als Fortbewegungsmittel als auch als Freizeit-Tool einfach seinen Reiz einfach deutlich mehr sich ergibt, weil du es auch deutlich mehr benutzen kannst.
Ja, also wenn du pendelst, also was, wenn du dir jetzt anschaust, wie viele Leute jetzt noch Fahrrad fahren in der Stadt, das war vor 10, 15 Jahren noch nicht so. Ja, und ich glaube, das Produkt Fahrrad wird dann genutzt, wird gefahren und braucht auch immer wieder mal eine Neuerung. Und von daher glaube ich, dass der Fahrradmarkt im Vergleich zur Ski- und Snowboardbranche einen extrem, das heißt extrem, aber eine positive Entwicklung haben wird.
Ja, ja? Absolut, genau.
Absolut. Und was aber krass ist eben, und da will ich mal kurz auf zurückkommen, ist eben, dass in der Corona-Zeit, dass es einen Mega-Boom nach oben gab, wie so ein Spiritus-Effekt. Und davon träumen jetzt noch sowohl Hersteller als auch Händler. Und das wird nicht funktionieren. Nein. Und das haben wir aber auch in anderen Branchen gehabt. Also auch die ganzen Online-Shops zum Beispiel in den letzten Jahren, die extrem geschossen sind. Auch die entwickeln sich ja sozusagen wieder zurück, obwohl sie immer noch hoffen, dass sie sagen wieder diese Boom-Zeiten haben werden.
Und die Caravan-Branche ist genauso übrigens.
Die was?
Caravan-Branche.
Caravan-Branche, ja, da gibt es jetzt auch einige, die auf vielen, vielen, vielen Bestellungen gerade sitzen bleiben.
Der größte Wohnwagenhersteller geht wohl in die Insolvenz, habe ich gestern gehört.
Ja. Und auch da, das, was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum dann man 2 Jahre lang richtig viel Geld verdient hat und dann auf einmal gar nicht mehr, sozusagen, in der Form. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass man dann gedacht hat, es geht genauso weiter. In der Fahrerbranche ist ja genau das, dass aber viele Hersteller dachten, es geht genauso weiter. Und viele Händler dachten, es geht genauso weiter. Und das war halt nicht so.
Also das im Caravan-Bereich hast du wohl das Problem, dass viele Leute sich während Corona oder kurz danach halt so ein Ding geholt haben, die halt die Vorrätigen gekauft haben und dann festgestellt haben, ist gar nicht so meins oder quasi was versprochen war, ist nicht gehalten und das war weniger vom Hersteller als die Werbungen sind da so toll, da läuft gerade immer eine vor der Tagesschau. Wo du dann siehst, so das Wohnmobil, so die einsame Küstenstraße entlang fahren, das ist kein Mensch da und dann machen sie ein Feuer am Strand. Also Punkt 1, hast du keine Küstenstraße, wo du alleine bist. Punkt 2, machst du auch nirgends einfach wild ein Feuer. Dadurch ist der Gebrauchtmarkt, glaube ich, relativ sehr voll gerade, weil ganz viele das Ding wieder hergeben, weil das nicht das quasi gehalten hat, was sie sich irgendwie davon erhofft haben. Das heißt, du hast einen überschwemmten Gebrauchtmarkt und zum anderen, mein Gott, dass die Konsumbereitschaft gerade runtergeht, wissen wir alle. Jetzt reden wir hier irgendwie von 5.000 bis 7.000 Euro Fahrrädern. Da reden wir von 50.000 bis 60.000 Euro Wohnmobilen. Das ist nochmal eine andere Kiste. Das ist natürlich nochmal eine größere Zurückhaltung. Das sind bei den Fahrradherstellern, ja, ich glaube, viele haben, oder auch Händlern, viele haben gedacht, es geht so weiter. Aber natürlich hatten wir auch alle das Problem, dass jeder gesagt hat, bestell, 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 du kriegst eh nur die Hälfte. Und jetzt sitzen alle auf der Ware, die halt dann doch irgendwann kam. Weil man hat doch nicht nur die Hälfte, sondern halt 100% bekommen hat. Und das halt zu Zeiten, wo man es nicht wirklich brauchen konnte.
Genau. Und von daher, glaube ich, sind wir froh, dass wir in der Feierbranche sind, nach wie vor. Nur, dass wir jetzt einfach noch diese Themen ein bisschen durchkommen müssen, ja, in den nächsten ein, zwei Jahren.
Das, ich meine, wir sind, du hast ja vorhin gesagt, es ist kein sterbender Markt, es ist ein wachsender Markt. Ich glaube, das ist, zum einen brauchen wir noch mehr Akzeptanz im Markt für den Markt selber und für den Händler und den Hersteller und wohin wir uns entwickeln. Und auf der anderen Seite muss sich jetzt halt der Markt von den letzten Jahren irgendwo einfach erholen. Ja.
Was war so dein positives Erlebnis, was du in den letzten 3 bis 4 Jahren hinter dich gebracht hast in der Fahrbranche?
Ich habe festgestellt, dass wir zusammenarbeiten können, ohne die Köpfe einzuhauen.
Das liegt daran, weil ich so geduldig bin.
Ja. Wahrscheinlich. Böse Stimmen behaupten nein. Das positivste Ergebnis.
Also persönlich Erlebnis, nicht Ergebnis. Erlebnis.
Ich finde es schön, wenn ich erlebe, wie Händler auch zusammenarbeiten können. Also das natürlich spiele ich damit auch ganz klar auf Fitbikes an, auf unsere Gruppe, wie die zusammenarbeiten können. Aber ich habe durch dich ja auch in verschiedene andere Gruppierungen reinschnuppern können, so deine alte Masterclass und so, wo einfach Händler, die nichts anderes verbindet als ein gemeinsames Interesse am Kunden, irgendwie sich miteinander unterhalten können, ohne einen Ellenbogenfaktor reinzubringen, ohne einen ständigen Chancevergleich und ich bin besser als du, sondern wirklich ein, wie können wir den Markt für alle Beteiligten mit Kunden besser machen. Das finde ich was sehr, sehr Schönes und das ist was sehr Kollegiales. Es ist nicht überall so im Fahrradmarkt, also nicht jeder ist super kollegial, aber generell finde ich, ist da schon eine sehr weit verbreitete, ein weit verbreitetes Miteinander. Klar, wir haben es ja gerade gesagt, die Ellenbogen kamen in den letzten Jahren mehr dazu, aber trotzdem ist es im Vergleich zu anderen Märkten schon sehr, sehr angenehm.
Okay. Cool. Dann fällt mir nicht mehr so viel ein. War schon ein langer Tag heute. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung zu sagen. Und für all diejenigen, die jetzt zugehört haben und das einigermaßen spannend fanden, was wir beide hier erzählt haben, dann dürfen die gerne dem Podcast durch eine Bewertung geben. Man kann, glaube ich, bei Spotify, bei anderen diversen Podcast-Tools dem Ganzen eine Bewertung geben. Und ansonsten freuen wir uns auch auf Feedback. Einfach an die info@fitbikes.de. Und das ist ein sehr Fitbikes-lastiger Podcast, aber vielleicht mal noch ein bisschen mehr dazu, weil das ja viel mit beschäftigt. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal oder irgendwann. Mal gucken, wann ich wieder dabei bin.
Ja, schauen wir mal.
Ich hoffe,
wenn du ein paar Sternebewertungen generiert hast, dann können wir dich gleich wieder einladen.
Kann auch über andere Sachen reden. Wenn ihr Lust